Zunächst mal ist es ja da interessant zu erfahren, unter welchen Bedingungen der Verfassungsschutz in der BRD überhaupt entstanden ist, welche Aufgaben ihm damals beigemessen worden sind. Wie und unter welchen Bedingungen ist denn der Verfassungsschutz überhaupt entstanden?
Der Punkt ist, dass es ja neben dem Verfassungsschutz noch weitere wichtige Institutionen der inneren Sicherheit seit den 50er Jahren gibt. Das heißt, wenn ich jetzt historisch dazu arbeite, arbeite ich nie nur zum Verfassungsschutz selber, sondern auch zum Beispiel zum BND, zum Bundesnachrichtendienst, der in den 50er, 60er Jahren viel wichtiger war, auch in Bekämpfung der inneren Feinde, wie man das sagt, oder auch der Verfassungsfeinde. Wie der entstand, das fängt im Prinzip schon direkt 1945 an. Ne? Also weil da gab es zwar einerseits sozusagen die offizielle Geschichte, die sagt, es gab eine starke Entnazifizierung und das stimmte auch. Auf der anderen Seite haben Amerikaner, aber auch Briten von Anfang an versucht, etwas mit den ehemaligen NS-Funktionseliten, mit Sicherheitsleuten aus dem NS-Sicherheitsapparat, vor allem aber aus der Wehrmacht, zusammenzuarbeiten, um dann weiter gegen die Kommunisten zu kämpfen. Ne? Das war seit 1945 an. Und diese Leute haben im Falle des BND, der Organisation Gehlen, die sozusagen in den 50er Jahren die wichtigere Staatsschutzinstitution war, den Kern gebildet dieses BND. Und beim Verfassungsschutz war es ein bisschen anders. Der Verfassungsschutz wurde tatsächlich erst in den 50er Jahren gegründet. Da wurde sozusagen aus optischen Gründen noch viel mehr darauf geachtet, dass es da irgendwie nicht stark belastete Leute gab oder wenig stark belastete Leute innerhalb dieser Institution, wobei man sich natürlich vergegenwärtigen muss, dass der Begriff der Belastung damals sehr eng gefasst wurde. Also als Belastete galten wirklich nur Leute, die unmittelbar an der Judenverfolgung zum Beispiel teilgenommen hatten und eben nicht Leute, die zum Beispiel am Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion teilgenommen hatten, die waren nicht belastet.
Wenn jetzt im Verfassungsschutz ursprünglich Leute zum Beispiel aus dem Militär beteiligt gewesen sind, aus der Wehrmacht und so, wo ja auch bestimmte Ideologien trotzdem wirksam waren, wie man dann in einer späteren Aufarbeitung durchaus ja erfahren konnte, inwiefern hat das denn die Arbeit des Verfassungsschutzes geprägt oder vielleicht so eine bestimmte Ideologie oder einen bestimmten Arbeitsethos innerhalb dieser Institution?
Ich würde sagen, in zwei Richtungen. Also das Bekannte und was jetzt auch nichts Neues sein wird, ist natürlich, dass die antikommunistische Überzeugungen hatten. Das ist klar. Nun, Antikommunisten waren aber viele. Also da brauchte man kein Nazi zu sein oder auch kein Ex-Wehrmachtsmann zu sein, um Antikommunist zu sein. Was die Leute aber auch waren, also gerade egal, ob sie jetzt echte Nazis jetzt im engeren Sinne waren oder nur Militaristen oder nur Deutschnationale, die waren natürlich auch gegen Sozialismus, gegen eine liberale Form der Demokratie eingestellt. Und das hat man, das zeigen jetzt auch immer mehr Studien, tatsächlich dann auch in der Praxis des Verfassungsschutzes, aber vor allem eben der Organisation Gehlen und des BND gemerkt, die klar immer auch gegen den Kommunismus gekämpft haben, was sozusagen schon problematisch genug ist in der liberalen Demokratie, aber die immer auch linke Liberale und Sozialisten aus dem Kieker hatten. Und vor allem nicht zufällig gerade solche, die sozusagen besonders kritisch gegen den BND eingestellt waren oder auch gegen die personellen Kontinuitäten beim Verfassungsschutz oder beim BND. Das ist sozusagen eine wichtige Kontinuität, also Antikommunismus, Antisozialismus, Antiliberalismus. Und dann aber so eine andere Kontinuität ist natürlich, dass diese Leute überhaupt kein Verständnis dafür hatten in den 50er, 60er Jahren, dass sie halt in der liberalen Demokratie jetzt agieren und dass sie eventuell als Staatsschutzinstitution, als Verfassungsschutzinstitution eventuell auch eine Bedrohung für die Demokratie darstellen könnten. Ne? Also die dachten, ja, wir repräsentieren hier den Rechtsstaat, wir repräsentieren hier das Gute, wir verteidigen hier die Freiheit gegen den Kommunismus und wir dürfen machen, was wir wollen. Also so, das ist, glaube ich, auch was eine schwere Hypothek, die wir sozusagen aus der alten Bundesrepublik mitschleppen. Also einerseits diese Vorurteile, also diese starken antikommunistischen, antisozialistischen, antiliberalen Tendenzen, aber andererseits, ja, dass die Unfähigkeit der demokratischen Institutionen, sich als potenzielle Gefahr auch wahrnehmen zu können, was sie aber auch sind.
Du hast jetzt den Antikommunismus angesprochen. Das war ja tatsächlich auch eine der frühen Aufgaben des Verfassungsschutzes, nämlich Informationen über die KPD zu sammeln, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet hatte. Und es kam ja dann tatsächlich auch zum Verbot der KPD 1956. Ist jetzt neulich erst wieder im Gespräch geworden, weil dieses Urteil zum KPD-Verbot rückwirkend revidiert worden ist. Jetzt gab es aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg auch ganz früh ja auch eine Reorganisation von Rechtsextremisten. Also wenn wir uns das am Beispiel der NPD angucken, die ist ja schon 1945 wieder gegründet worden. Wenn man jetzt sieht, okay, Verfassungsschutz hat zum Beispiel Informationen über die KPD gesammelt, wie saßen dann auf der anderen Seite? Gab es auch eine Aufmerksamkeit für diese frühen Reorganisationsversuche der Rechten?
Vielleicht ganz kurz zum KPD-Verbot nur. Also das wurde nicht wirklich revidiert, das ist weiterhin gültig. Es wurden zwei Sachen gemacht. 1968 hat die Große Koalition damals entschieden, wieder eine kommunistische Partei zuzulassen, ne, zu tolerieren, obwohl es dieses KPD-Verbot gab und obwohl sicher sozusagen sichtbar war, dass diese Partei, die sich dann gründete, nämlich die DKP, die es heute auch noch gibt, eine Nachfolgepartei der KPD war. Also das hat man sozusagen dann 68 toleriert. Was jetzt gerade rausgekommen ist, ist ein Buch von Josef Hoschepoth, das durchaus lesenswert ist, der halt einfach zeigt, dass es dieses Verbot der KPD nach rechtsstaatlichen Kriterien einfach nicht legitim und er würde auch sagen illegal war. Es war ein politischer Prozess, ne? Aber da könnte man jetzt nochmal drüber sprechen, aber es soll ja um die Rechte gehen. Du fragst, wie dann der Unterschied war mit dem Umgang mit frühen rechtsextremen oder rechtsradikalen Gruppierungen. Und hast auf die NPD angesprochen, die ja 1964 gegründet wurde. Da würde ich auch noch gern kurz vorherschieben, dass es tatsächlich schon ab 1945 folgende rechte Aktivitäten gab. Das waren jetzt nicht besonders viele, aber ich glaube, es waren viel mehr, als man denkt. Also zum Beispiel ist, das wissen die allerwenigsten, als die Amerikaner 1944 Aachen eingenommen haben, also eine der ersten Städte, die befreit wurde, ist da ein konservativer Bürgermeister ernannt worden von den Amerikanern 1944 und der ist direkt erschossen worden von einem militanten SS-Kommando von jungen Leuten. Ja. Und also es war sozusagen damals schon irreguläre militante Kämpfer, die diesen Mord begangen haben und die dadurch natürlich auch andere Antifaschisten, konservative Antifaschisten gerade abgeschreckt haben, mit den Alliierten zusammenzuarbeiten. Das heißt, ne, man kann jetzt sagen, okay, das war jetzt noch Teil des Krieges, aber letztlich war da schon eine Keimzelle des späteren rechtsradikalen Engagements in der Bundesrepublik. Und was auch kaum bekannt ist, ist, dass die in den Jahren 46, 47 die Spruchkammern, also die Entnazifizierungsstellen von Rechten auch angegriffen wurden, dass es da Brandanschläge und so weiter gab. Also ne, Brandanschläge ist jetzt nichts, was man erst seit den 90er Jahren hat oder irgendwie in der Gegenwart hat, sondern das fing sozusagen schon nach 1945 gegen die Entnazifizierung an. So, jetzt aber zur NPD. Man sagt ja immer, die Bundesrepublik war, oder der bundesrepublikanische Staat war auf dem rechten Auge blind. Und ich würde dem widersprechen wollen, denn die Institution, die ich mir angeschaut habe, was vor allem das Bundesinnenministerium war, also die Behörde, die für den Verfassungsschutz zuständig ist, die waren jetzt nicht vollkommen blind, was die Rechte angeht, sondern haben relativ genau gesehen, was da eigentlich passierte. Aber sie haben halt im Gegensatz zu der Linken, wo sie auf Exklusion gesetzt haben, also ein Motto, geht doch rüber. Ja, also man sagte, was wollen Sie Kommunist in der Bundesrepublik sein? Es gibt doch die DDR. Ja. Bei den Rechten hat man eine Art Umarmungstaktik angewandt. Das heißt, man hat relativ wenig politische Justiz eingesetzt, also relativ wenig Strafverfahren, relativ wenig Organisationsverbote, hat umgekehrt zwar gesagt, ja, die NPD zum Beispiel ist eine problematische Partei, ist vielleicht auch gegen die Verfassung eingestellt, aber sie ist nicht gegen den Staat eingestellt. Also das ist sozusagen was man bei den Beamten des Bundesinnenministeriums immer wieder findet in den 60er, 70er, in den 80er Jahren. Dass man schon sagt, okay, die NPD ist jetzt nicht so total demokratisch, aber letztlich so richtig gefährlich ist sie nicht und lange nicht so gefährlich wie die Kommunisten. Und das hatte zur Folge, dass man zwar offiziell gesagt hat, die NPD darf nicht, also NPD-Mitglieder dürfen nicht in den öffentlichen Dienst. Faktisch wurden die aber dort geduldet, massenweise, und zwar als Gymnasiallehrer, als BGS-Beamte und bei der Bundeswehr. Und erst, das habe ich jetzt noch nicht so erforscht, aber ich habe so den Eindruck, erst in den 80er Jahren fängt man da an, NPD-Leute stärker aus dem öffentlichen Dienst zu drängen. So, also da hast du sozusagen, also um deine Frage nochmal zusammenzufassen, also auf der Rechten hast du so eine Art Umarmungstaktik den Rechten gegenüber, wohingegen bei den Linken, ja, geht auch rüber gesagt wird.
Was die extreme Linke betrifft und wie der Verfassungsschutz mit ihr umgegangen ist, da beginnt ja eigentlich schon eine Reihe von Skandalen, die, wenn man die beachtet, wo man dann eigentlich sagen kann, das, was im NSU passiert ist oder beim NSU-Prozess, ist da gar nicht neu. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass eigentlich in den meisten bewaffneten linken Gruppierungen auch immer V-Männer gewesen sind und zum Beispiel beim Mordfall Schmücker, was ja ein V-Mann gewesen ist, der in der Bewegung 2. Juni gewesen ist, der dann, nachdem er aufgeflogen ist, von den eigenen Genossen umgebracht wurde, worden ist, wo dann ein Justizskandal danach gefolgt ist, wenn man da auch schon gemerkt hat, die Tatwaffe selber lag teilweise bei dem Verfassungsschutz im Tresor und der Verfassungsschutz hat die Aufklärung dieses Falls enorm torpediert. Vor so einem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund eben der Präsenz der V-Männer in den linken bewaffneten Gruppen stellt sich für mich nochmal ganz grundlegend die Frage, wie rechtfertigt denn sich diese V-Mann-Strategie, wenn sie eigentlich regelmäßig und immer wieder in der Geschichte dazu führt, dass Gerichtsverfahren nicht ordentlich geführt werden können?
Da kann ich jetzt wirklich nur so ganz allgemein antworten, weil ich das jetzt nicht so im Einzelnen erforscht habe, wie das gerechtfertigt wird. Also ich weiß halt einfach nur, dass, ne, das, was du auch im Radio hören kannst oder wie das halt irgendwie in der Gegenwart gerechtfertigt ist, dass man halt sagt, bei in Anführungszeichen extremistischen Gruppen, egal ob sie jetzt rechts oder sonst irgendwie sind, ist man halt, um auf Informationen dran zu kommen, ist man halt darauf angewiesen, weil die Leute publizieren natürlich nicht, was sie intern besprechen. So. Ich meine, und da ist ja im Prinzip auch was dran. Die Frage ist nur, also finde ich jetzt relativ einleuchtend, ne? Also dass der Staat sich sowas ausdenkt, ob man das jetzt gut findet oder schlecht, ist eine andere Frage. Was die Linken angeht, da muss ich sagen, muss ich passen. Also ich kenne so ein paar Fälle, aber das habe ich so im Einzelnen nicht erforscht, ist glaube ich auch einfach im Einzelnen auch gar nicht so richtig erforscht, historisch, weil man da einfach auch nicht an die Akten rankommt. Aber was ja das Besondere bei den Rechten ist, du hast vorhin davon gesprochen, ja, der NSU ist sozusagen umzingelt von V-Leuten gewesen oder diffundierte in das V-Leute-Wesen, also die Übergänge waren ja dann letztlich fließend, wenn man davon ausgeht, dass der NSU eben nicht nur drei Leute waren, was ja relativ plausibel erscheint. Genau, dass wir halt bei den Rechten auf jeden Fall so eine massenweises Einsetzen von V-Leuten haben, in den Spitzen auch von den Parteien. Also zum Beispiel die erste rechtsradikale Partei, die in der Bundesrepublik verboten wurde, die SRP 1952 noch, also vor der KPD, als wichtiges symbolpolitisches Ereignis, dass man sagte, ja, wir kämpfen nicht nur gegen den Kommunismus, sondern auch gegen die radikale Rechte. Da saßen ja im Vorstand auch zwei wichtige V-Leute drin, also in der Partei, die 1952 vom Bundesverfassungsgericht, von dem allseits geliebten und gelobten Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Also das heißt, das hätte damals auch schon illegal sein müssen. Und da denke ich, worum es sozusagen bei diesen V-Leuten einsetzen geht, da geht es nicht nur darum, dass der Staat Informationen will, sondern da geht es eben auch um diese, ja, ich weiß nicht, ob man es Umarmungstaktik nennen will, aber halt um eine Form des Umgangs mit der Rechten, der halt sagt, ja, wir bleiben in Kontakt, wir informieren uns gegenseitig, ihr gebt uns Informationen, also im Umkehrschluss lassen wir euch aber auch relativ in Ruhe oder machen nur manchmal so symbolpolitische Haltung und so weiter und so fort. Also es gibt da sozusagen schon eine Gegnerschaft, also ich würde schon sagen, dass der Verfassungsschutz durchaus gegen die SRP damals gekämpft hat, ja, oder dagegen eingestellt war, aber einfach mit einer Taktik, die eher umarmend war und die eher war, naja, wir lassen die Partei vielleicht, wir zerschlagen jetzt zum Beispiel die SRP nicht, lassen die am Leben und haben sie vielleicht aber dadurch auch unter Kontrolle. Präziser kann ich es im Moment noch nicht fassen.
Zumindest kann man ja sagen, dass anscheinend diese Umarmungsstrategie seit Ende des Zweiten Weltkriegs oder seit Beginn der BRD im Verfassungsschutz eine kontinuierliche Strategie zu sein scheint irgendwie. Ne?
Genau, und bei den Amerikanern eben auch. Ne? Also das ist sozusagen das ist vielleicht auch interessant, das vor dem Hintergrund der 20er Jahre zu sehen. In Weimar, in der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja eben eine ganz starke Radikalisierung der radikalen Rechten, also da, wo dann sozusagen auch Hitler und die NSDAP sich rausentwickelte, auch das Militärs und eine illegale Aufrüstung, ne? Also eine illegale Militarisierung, die dem Versailler Vertrag damals widersprochen hat und nicht nur gegen die Demokratie dann letztlich gerichtet war, gegen die Weimarer Demokratie, sondern auch gegen die westlichen Alliierten zum Beispiel. Ja? Und was wir dann nach 1945 haben wir das Phänomen, dass wir auch eine insgeheim eine Aufrüstung haben mit der Organisation Gehlen und diesen ganzen ehemaligen Wehrmachtsleuten, die mit den Amerikanern zusammenarbeiten, aber eben eine Aufrüstung, eine innere Sicherheits- und äußere Sicherheitsaufrüstung, die in Kooperation zusammen mit den Amerikanern geht. Ja, und die haben jetzt keine, die waren jetzt nicht offiziell V-Leute, aber meines Erachtens ist es vergleichbar mit der V-Leute-Praxis, die wir dann in den 50er Jahren zwischen den bundesdeutschen Institutionen und den radikalen Rechten haben, dass man eben da miteinander kooperiert gegen den kommunistischen Feind und auf eine Art funktioniert es, aber es kommen natürlich auch Kollateralschäden dabei rum, klar.
Wenn wir die Geschichte des Verfassungsschutzes vielleicht noch so ein bisschen weiter verfolgen, da kann ich mir vorstellen, dass ein Ereignis dann auch nochmal relevant wird für den Verfassungsschutz, nämlich die Wiedervereinigung, weil damals mussten ja auch die Verfassungsschutzstrukturen dann für die neuen Bundesländer aufgebaut werden. Und in dem Zuge ist ja zum Beispiel so jemand wie Horst Röver dann Verfassungsschutzchef in Thüringen geworden. Gibt allerlei wilde Geschichten über diesen Röver, also angefangen bei der Amtübergabe, die gar nicht richtig offiziell erfolgt ist, bis hin zu wildesten Geschichten, was für einen Lebensstil er in seinem Amt dann eigentlich geführt hat, und wir wissen heute, dass er heute für rechtsextreme Magazine inzwischen schreibt. Jetzt vielleicht auch unabhängig von dieser Geschichte des Horst Röver, kannst du was dazu sagen, zu einer Veränderung oder was das bedeutet hat für den Verfassungsschutz, dann eben auch diesen Neuaufbau in den neuen Bundesländern?
Also da kann ich jetzt nicht wirklich als Historiker was dazu sagen, da kann ich nur jetzt als Zeitungslesender oder medienlesender Mensch irgendwie sagen, dass ich so den Eindruck habe, dass wir, was in den 90er Jahren passiert ist, dass halt gerade was Verfassungsschutz oder Polizeistrukturen, Staatsanwaltschaftsstrukturen und so weiter angeht. Ne? Ja, ganz klar, einerseits die ganzen Ostdeutschen, also viele ostdeutsche Eliten abgewickelt wurden, klar, also wegen SED-Nähe und so weiter oder Stasi-Kontakten und so weiter und so fort. Und wer füllt diese Leute auf? Also gerade bei den wichtigen Institutionen. Und da habe ich so den Eindruck, das habe ich jetzt nicht erforscht, vielleicht ist es auch jetzt ein ganz böses Vorurteil und ich tue den Leuten total Unrecht, aber ich habe so den Eindruck, dass die Leute, die dann in den Osten gekommen sind, waren tendenziell konservative CDUler, rechte CDUler, Leute vom rechten Rand der Union, die in der Bundesrepublik jetzt nicht so richtig gut den Stich gemacht haben, also die nicht so erfolgreich waren, die vielleicht auch nicht so, ja, nicht so helle waren und rechtsoffen waren. So. Und die Leute werden dann in die 5 neuen Länder geschickt, um da, ja, eine Institution aufzubauen, die eigentlich dafür da ist, die Demokratie und die Liberalität und die Menschenwürde zu schützen, aber letztlich dann sozusagen in der Kooperation mit dem, was es da in rechten Strukturen dann schon gab, sozusagen teils aus der DDR oder stark aus der DDR noch mitgenommen und zum Teil dann mit Wessis dann auch noch bestückt, worauf dann das entstand, was man dann den NSU-Komplex dann heute nennt. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht erforscht, sondern das ist so mein persönlicher Eindruck. Und also ich sage das deswegen auch immer, weil mich so ein bisschen das Ossi-Bashing in dem Punkt halt nervt, weil das Problem, was wir heute in Ostdeutschland haben, ist halt eben nicht nur ein Ossi-Problem, sondern auch ein Problem der importierten rechten Westeliten, ja, die dann in den 90er Jahren halt noch einen CDU-Sachsensumpf formiert haben, aber die mittlerweile halt, die in der AfD halt sind oder AfD-nahe sind oder was auch oder noch rechter. Also das wäre so mein Ding, dass wir wirklich hier eine Ost-West-Kooperation haben, jedenfalls strukturell. Aber erforscht habe ich das nicht, das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Vielleicht können wir abschließend nochmal auf den NSU selbst zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die Verwicklung Verfassungsschutz NSU, wo wir ja sehen konnten, ich hatte das am Anfang schon erwähnt, nachdem der NSU sich selber enttarnt hat, dann Akten vernichtet worden sind, immer wieder auch Persönlichkeiten des Verfassungsschutzes vor diversen Untersuchungsausschüssen halt irgendwie die Aussage verweigert haben oder nachweislich gelogen haben, immer wieder nur in so einer Salamitaktik halt irgendwie Stück für Stück dann die Wahrheit ans Licht gekommen ist, wo man ja sagen könnte oder wo mich interessieren würde, gibt es irgendwie eine Erklärung für sowas, dass es so eine Dynamik ist, die vielleicht auch in dieser Institution, in ihrem Charakter begründet ist, weil man könnte ja sagen, okay, ein aufrechter Demokrat oder jemand, der ein gutes Gewissen hat, müsste in diesem Amt dann mit der Wahrheit mal auspacken oder zumindest irgendwie über diese Schredder-Skandale halt irgendwie oder das dann einfach nicht machen. Wie, kannst du dir das irgendwie erklären, warum sowas dann trotzdem passiert?
Das schließt so ein bisschen an das an, was ich vorhin meinte, dass es in der Bundesrepublik, aber das ist ja nun auch nichts Deutschlandspezifisches, das ist in anderen Ländern, westlichen Ländern auch nicht besser, vielleicht sogar auch schlechter, dass es halt einfach ein relativ unterentwickeltes Verständnis eben dafür gibt, dass, also selbst wenn man davon ausgeht, der Verfassungsschutz ist notwendig, ne, um die Demokratie zu schützen, die affirmativ und so weiter und so fort, wenn man jetzt davon ausgeht, es hat lange gedauert oder es war undenkbar zum Beispiel noch in den 70er, 80er Jahren, dass halt Verfassungsschutz irgendwie davon ausgegangen sind, dass sie selber irgendwas falsch machen könnten, sozusagen, weil sie stehen automatisch per Definition auf der guten Seite. Und auf der guten Seite stehen und zu dem professionell sein, also wenn du die Demokratie professionell schützen willst, da gehört eben nicht dazu, aus diesem Selbstverständnis heraus jetzt die Wahrheit zu sagen oder transparent zu sein, sondern dann muss man die Institution schützen, ja, also muss man halt irgendwie, also notfalls lügen und so weiter und so fort, also und es ist dann nicht schlecht, wenn man da Salamitaktik macht oder nichts erzählt, sondern letztlich schützt du damit auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also das ist sozusagen die ganze Rechtsprechung, der ganze Geist, der aus dieser Institution weht, denkt so. Nun, aber nochmal, also das ist jetzt, das würde ich sagen, naja, das gilt für alle Geheimdienste überall in der Welt, ja, also dass die so ein Selbstverständnis haben. Und letztlich weiß ich jetzt auch nicht, also müsste man auch mal vergleichen, ne? Ich hatte lange so Vorurteile, dass es in der Bundesrepublik besonders schlimm ist, was ja irgendwie auch nahe liegt, eben die ganzen alten Nazis und so, aber je länger ich mich jetzt mit Frankreich, dem Algerienkrieg, koloniale Konflikte, aber auch mit den USA, mit dem Rassismus und so weiter beschäftige, desto deutlicher wird mir halt, dass, ja, also dass ich das dann letztlich, was so die Demokratie, Offenheit dieser Institutionen und der Mitarbeiter angeht, jetzt ganz schwarz gesprochen, sich dann auch nicht so groß unterscheidet.